Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pausengong. Heute soll es nicht nur um soziale Berufe gehen, sondern vor allem um das soziale Unternehmertum. Daher haben wir einen ganz besonderen Gast heute für Sie, nämlich Herrn Professor Dr. Wolfgang Gera, Professor der Hochschule in München für Social Entrepreneurship und wie gewohnt unseren geistlichen Beirat Rainer Maria Schießler. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Wie schon gesagt, ich bin Wolfgang Gera, Hochschule München. Hochschule München ist, glaube ich, so die drittgrößte staatliche Hochschule nach der TUM und nach der LMU in München mit, ich glaube, 18.000 Studierenden. Ich komme von der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften. Dort haben wir eben einen schönen Studiengang, der nennt sich Management Soziale Innovationen. Und das ist ganz nah dran an dem Thema Social Entrepreneurship. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin vom Hintergrund her BWLer, habe also mal was Gescheites gelernt. Aber in meiner beruflichen Erfahrung sowohl die rein betriebswirtschaftliche oder ich sage immer kommerzielle Seite kennengelernt, als auch die soziale Seite in meinen bisherigen beruflichen Stationen.
Ach, ich finde das so schön, wenn der BWLer sagt, er hat was Gescheites gelernt. Ich habe immer gemeint, BWL steht für bewusstlos, bis mir jemand gesagt hat, dass das betrifft nichts für ungut. Aber ich bin ja schon fasziniert von dem Begriff Entrepreneur. Gott sei Dank habe ich Französisch gelernt. Ich staune, ich werde jetzt einmal laufend älter, wie ich mit völlig neuen Begrifflichkeiten und Dingen konfrontiert werde. Dieser Name, wirklich ganz ehrlich, ist mir noch nie zwischen die Finger gekommen. Entrepreneur. Darum würde ich gleich um eine dicke Aufklärung bitten.
Gerne. Also das rein kommerzielle Entrepreneurship gibt es schon relativ lange. Ja, und so wie schon richtig gesagt, es kommt vom französischen Entreprendre, etwas unternehmen, ins Risiko gehen. Und so ja, mit Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist es also auch hier in Deutschland, auch im akademischen Raum, hat es Fuß gefasst. Also ich habe noch gelernt an der LMU Gründungsmanagement. Ja, und neudeutsch heißt es halt Entrepreneurship. Ist, in dem Sinne, ich kreiere etwas Neues, ein neues Unternehmen. Ich gründe vielleicht auch ein neues Unternehmen. Und ich würde mal sagen, so bis vor 20 Jahren war das eben ganz stark immer nur geprägt rein aus einem kommerziellen Blickwinkel. Ja, Innovationen, technische Innovationen, irgendwie neue Laser bauen, neue Raumfahrt, auch sehr wachstumsgetrieben. Der Begriff Social Entrepreneurship, den es jetzt so in Anfängen auch schon seit den 80er Jahren gibt, hat eigentlich oder aus meiner Sicht so eine Komplettierung. Ja, es geht eben nicht nur um rein ökonomische Ziele, sondern es geht auch um soziale oder um nachhaltige, um ökologische Ziele. Also sprich Entrepreneurship wird im Sinne von Social Entrepreneurship ganzheitlich gedacht. Und es geht also nicht nur ums Geld verdienen und es geht nicht nur um die reine Technik, sondern letzten Endes auch irgendwo um die Gesellschaft. Und vom ideellen Hintergrund her wollen Social Entrepreneure mit ihrem unternehmerischen Eifer, mit ihrer unternehmerischen Energie, ja, mit ihrer Kreativität, mit ihren Innovationen wollen sie gesellschaftlich relevante Probleme lindern oder lösen und damit vielleicht nicht gleich die ganze Welt retten, aber doch irgendwo ein Teil im Quartier, im Sozialraum irgendwo besser machen. Und der Unterschied jetzt zu reinen sozialen Unternehmen oder den Wohlfahrtsunternehmen ist, dass Social Entrepreneure sich dem Ökonomischen sehr offen gegenüber zeigen. Also nicht sofort jetzt irgendwie denken an Spenden oder an Zuschüssen, sondern sagen, wie kann ich vielleicht mit meiner Geschäftsidee, die einen sozialen Zweck zum Ziel hat, wie kann ich mit dieser sozialen Geschäftsidee vielleicht auch Geld verdienen? Ganz oder zumindest zum Teil. Und damit haben Social Entrepreneure oft so eine hybride Richtung. Ja? Also sie sind offen fürs Ökonomische, aber die Zielorientierung mit dem allem, was sie tun, ist eigentlich, dass sie irgendwas besser machen wollen. Ich nenne ein paar Beispiele, damit es vielleicht klarer wird. Wobei also es gibt mittlerweile tausende von Unternehmen in Deutschland, die in diese Richtung gehen. Ein Unternehmen, das relativ durchaus ökonomisch aufgestellt ist, aber einen sehr gesellschaftlich guten Zweck erfüllt, ist diese mittlerweile auch bekannte Firma Recap, die vor etlichen Jahren diese nachhaltigen Becher oder dieses Pfandsystem erfunden hat und mittlerweile breit ausgerollt hat. Es gibt Polarstern in München, die verstehen sich als Vermittler in der Energiewende. Auch eine reine GmbH, also das Ganze ist rechtsunabhängig. Es gibt natürlich auch welche, die eine G GmbH haben. Es gibt Firmen, die sich einfach darum kümmern, dass Schülerinnen und Schüler mit einem schwierigen Bildungshintergrund oder Migrationshintergrund einfach nochmal Zusatzausbildungen bekommen oder dass Azubis, die kurz vorm Abbruch sind, nochmal aufgefangen werden. Also es gibt in ganz vielen verschiedenen Bereichen Engagements, die aber nicht nur, sondern eben auch mit einem kommerziellen Aspekt betrieben werden. Und das ist eigentlich die Verbindung, ja, die Verbindung zwischen Ökonomie und irgendeinem gesellschaftlich oder einem social relevanten Aspekt.
Also was ich jetzt verstanden habe, es geht um Startups, die nicht nur auf ihr Konto schauen, sondern die schauen, ob das, was wir tun, nicht nur wirtschaftlich und finanziell was einbringt, sondern auch beziehungsmäßig, dass die irgendwas in die Gesellschaft damit ausdrücken. Ja, ja, wunderbar, da lebe ich ja genau in der richtigen Gesellschaft.
Ja, das ist schön, dass es Menschen gibt, die was machen. Und was motiviert Sie denn, diese Talente, die Sie an der Uni haben, dieses Wissen, was Sie da täglich lernen, an der Uni beizubringen?
Also da hat natürlich viel jetzt mit meiner eigenen Vita zu tun. Ja, wie gesagt, ich habe BWL studiert, bin aus dem BWL-Studium raus und habe gedacht, ja, eigentlich müssten alle Leute irgendwie BWL studieren, weil dann würden alle mehr effizienter denken und dann wäre das alles irgendwie besser. Ja? Also so war ich halt damals drauf. Habe dann auch eine Firma gekauft, saniert und wieder verkauft, kann man auch sagen, Fischzucht Königssee, nicht im Königssee, sondern am Königssee. 3 Jahre eben saniert, durchaus hardcore ökonomisch getrieben und habe aber da dann schon so die ersten Gedanken gehabt, ja, wie kann man das in irgendeiner Form nachhaltiger machen? Ja, habe damals den Karl-Ludwig Schweißfurt kennengelernt, der die Hermannsdorfer Landwerkstätten eben auch letzten Endes ökologisch umgebaut hat. Und ich habe dann, nachdem ich die Fischzucht wieder verkauft hatte, war ich für 3 Wochen in einem Benediktinerkloster, um einfach mal für mich zur Ruhe zu kommen, damals im Kloster Plankstetten. Und das Kloster Plankstetten als Benediktinerkloster, die haben damals ihre gesamte Wertschöpfungskette, Bäckerei, Metzgerei, Landwirtschaft, was halt so ein Benediktinerkloster alles hat, umgestellt auf Biolandzertifizierung. Und wie gesagt, ich habe da nur Urlaub gemacht, aber irgendwann wollte mal der Prior und der Abt mit mir reden und spazieren gehen, weil ich halt erzählt habe, was ich vorher so gemacht habe. Und da war ein so ein Initialgedanke, dass der damalige Abt, heutige Bischof Gregor Maria Hanke, mich gefragt hat, wie finden Sie denn das mit dem, dass wir unsere Äpfel ökologisch und alles so machen? Sage ich, ja, finde ich gut. Aber ihr schreibt es überall in euren Flyern und Plakaten immer hin, was ihr alles mit den Äpfeln macht. Aber ihr schreibt nichts hin, wie ihr mit euren Mitarbeitern umgeht, als Benediktinerkloster. Und dann hat er gesagt, das ist der Punkt. Ja. So, dazwischen gab es noch etliche Gespräche, aber das war die Initialzündung, dass ich dort angefangen habe als Geschäftsführer. Da war ich 6 Jahre. Und für mich war damals die Verbindung und Herausforderung als BWLer, auf der einen Seite, dass diese Betriebe halt ihr Geld verdienen müssen. Ja, die Mitarbeiter wollen ihren Lohn und Gehalt haben und das auch pünktlich. Und muss eben auch alles funktionieren und die Lieferanten wollen ihr Geld haben. Und gleichzeitig ist es halt alles Bioland zertifiziert, also sprich diese ideellen Ziele. Ja, und die Mönche dort, die wollen nicht an die Börse gehen. Aber trotzdem müssen halt die Betriebe laufen. Ja, und das alles unter einen Hut zu bekommen, also betriebswirtschaftliche Sachzwänge zum einen und eben auf der anderen Seite die ideellen Ziele, das fand ich spannend, weil da kann ich nicht so agieren wie McKinsey und sagen, Cost-Cutting, 20% der Leute raus und so, sondern ich muss da kreativ sein, ich muss die Leute mitnehmen, ich muss ganz viel mit denen reden und das fand ich einfach spannend. Und das war für mich sozusagen der erste Social Entrepreneurship-Einsatz, obwohl es damals nicht so hieß. Und war für mich einfach so die Erweiterung, weil ich gemerkt habe, das ist herausfordernder, das ist spannender, aber letzten Endes auch nachhaltiger für die Gesellschaft oder für alle, ja, weil nicht nur die Tomaten oder Äpfelgrün angebaut, sondern auch eben auch für die Mitarbeiter, dass die halt dort, wie die Benediktiner sagen würden, ein gutes Leben haben. Ja, nicht jetzt im Sinne von faul, sondern eben auch, dass sie Erfüllung in ihrem Job haben. Das habe ich dann bei den Franziskanern noch weitergemacht, in der ähnlichen Form. Also von daher sage ich immer, ich kann Sozialwirtschaft und die reine Betriebswirtschaft. Und letzten Endes aus dieser Erfahrung heraus war dann irgendwann eine Stelle ausgeschrieben, die suchen jemanden für Sozialmanagement an der Hochschule München und wollten jemanden haben, der sehr wohl weiß, was BWL ist, aber eben sehr wohl das andere auch kennt. Und das hat dann gut gepasst. Deswegen habe ich im Oktober sind es 10 Jahre diese Professur und bereitet mir viel Freude, weil ich halt immer wieder sehe, wenn man junge Menschen, in dem Fall sind es junge Menschen so um die 20, 25, inspiriert, ihnen Beispiele gibt, ihnen Tools gibt, wie kann ich sowas entwickeln. Also gibt es auch bestimmte Methoden, wie ich das sozusagen von der Uridee bis hin zu einem fertigen Businessplan gestalten kann. Das denen beizubringen und dann immer wieder positiv überrascht zu sein, mit welcher Energie, mit welcher Kreativität, was denen alles einfällt. Ja, und wenn man denen da die, auch in Phasen, wo sie sagen, boah, das ist irgendwie alles doof, Mut macht, ist einfach sehr bereichernd. Ja, also da gehe ich dann zwar schon verbraucht, aber trotzdem irgendwie glücklich immer nach Hause.
Also ich finde es schon faszinierend, wenn jemand, Sie sind ja kein Fischer, oder? Wenn jemand, der vom Fisch, wie ich, eigentlich keine Ahnung hat, außer er kriegt einen fertig serviert am Teller, hergeht und so eine Fischzucht oder was immer das da war am Königssee übernimmt und dann wirtschaftlich saniert, aber trotzdem vom Fisch selber keine Ahnung hat. Und das ist etwas, wo ich einfach merke, so vom Generationenwechsel her, da werden wir heute, die Alten, muss ich jetzt schon auch sagen, ich bin ja hier der Älteste in der Runde, rechts und links überholt. Das ist etwas, was ich auch bei den jungen Leuten sehr bewundere. Ja, ich habe heute drei junge Leute getroffen, die haben gerade ihre Realschule abgeschlossen, sind da von mir vorbeigegangen mit dem Zeugnis in der Hand, sage, lass mich durchschauen, gell, so aus einer Religion nur ein Zweier. Und so, dabei hat er nur Zweier und Einser gehabt. Sage, mega. Sage, weißt du, wie dir die Türen offen stehen? Und nur ein kurzes Gespräch mit dem, 15 Minuten, und der hat gesprudelt vor Ideen, was er gerne machen möchte, dass er jetzt noch auf die Voss geht und weil er sich da weiterentwickeln möchte. Da hat etwas in dieser Generation begonnen, sich umzuwandeln. Das macht Mut, das macht Hoffnung und das gefällt mir auch unwahrscheinlich und gibt mir unwahrscheinlich viel Elan, auf diese jungen Leute da dazu zu gehen und was Neues auszuprobieren. Und zu Blankstetten kann ich nur sagen, das Dinkelbier haben sie dann auch eingeführt. Eins der besten Biere, die ich jemals getrunken habe in Blankstetten.
Ja, also nicht ich habe es eingeführt, das hat es ja lange vorher schon gegeben, so wie es das Kloster schon lange vor mir gegeben hat und wahrscheinlich auch noch lange nach mir geben wird. Aber natürlich war das Teil dann des gesamten Produktportfolios. Ja. Und, aber die haben ja auch eigene Metzgerei, eigene Bäckerei, eigene Imkerei und machen da ja ganz viel selber, auch ganz großartig.
Aber Rainer, jetzt an dich die Frage. Eigentlich ist doch die Kirche ein Social Entrepreneurship Unternehmen.
Das gehen wir zurück in die Urgemeinde. Wie heißt es schön? Sie hatten alles gemeinsam. Eine gemeinsame Kasse, man muss ja sehen, die Urgemeinde war so strukturiert. Der wichtigste Mann in der Urgemeinde war der Diakon. Weil der hat's Pulver gehabt, der hat's Personal verwaltet, der hat die Caritas organisiert und ein bisschen in der Liturgie umeinander geschwänzelt und da waren auch noch die Priester da und der Bischof war nur der Repräsentant und wenn der Geld wollte, musste er zur Gemeinde gehen. Die Gemeinde hat sich selber verwaltet und hat vor allem damit auch die Schwächeren und die Ärmeren mitkommen lassen. Und da, wo es nicht funktioniert hat, wie zum Beispiel in Korinth, da ist dann der Paulus stocknarrisch geworden, wenn er ihnen schreibt, ich habe gehört, bei euch sind einige schon besoffen, während die anderen noch essen. Das heißt, da war die Verschiebung, Sättigungsmahl, Kultmahl war so stark, dass die Reichen schon satt gekommen sind, gewartet haben, bis die Messe geht, dabei das drungen haben und dabei waren sie besoffen. Das war ja das Unterscheidende der Urkirche. Erstens, dass sie alle an einem Tisch saßen, alle Stände, Herkünfte, Geschlechter, alles war vereint. Und vor allem alle sozialen Stände. Da war kein Unterschied mehr zwischen Chef und Chefsekretärin und kleiner Pförtner Angestellter. Alle haben von dem einen Brot gegessen. Man hat wirklich dieses Abendmahl durch und durch wörtlich und ernst genommen. Wir müssten eigentlich als Kirche Vorbild für das sein, was heute ohne uns Einzug hält in die Gesellschaft und auch ins wirtschaftliche Tun.
Da gibt es eine ganz große Gemeinsamkeit zu Social Entrepreneuren, weil letzten Endes Social Entrepreneure sich für bestimmte Dinge verantwortlich fühlen. Ja? Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ja, ich fühle mich für meinen Mitnächsten verantwortlich oder ich schaue auf ihn, ja, nach dem Motto, nicht bloß, dass ich mal Essen habe, sondern hat der andere das eben auch. Und bei Social Entrepreneuren ist halt festzustellen, dass sie einen offeneren Blick haben, zu sagen, da ist ein Problem. Und dann nicht warten nach dem Motto, da müsste der Staat oder irgendjemand mal was tun, sondern einfach eine Eigenverantwortlichkeit haben und sagen, wir machen jetzt was. Da gründen wir jetzt irgendeine Initiative oder ich fange einfach an, ja, irgendwie damit was zu machen. Das heißt, ich fühle mich für meine Mitwelt, für meine Umwelt, für meine Mitmenschen verantwortlich. Weiß auch, dass ich was bewirken kann, also nicht so ein Opfer oder so ein Ohnmachtsgefühl und tue auch was. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den letzten Endes wir ja auch auf den verschiedensten Ebenen schulen wollen, ja, diesen Blick offen zu haben. Wir auch Kurse machen an der Hochschule. Gerade jetzt machen wir wieder einen eben interdisziplinär, dass wir BWLer, Tourismusleute, Informatiker, Architekten, Mechatroniker, also die Hochschule München hat 14 Fakultäten, ja, und haben wir in einem Kurs 8 Fakultäten beieinander, auch Coaches und Professoren aus diesen Fakultäten, die dann eben in gemischten Teams miteinander arbeiten und einfach dann einfach auch lernen, dass jede Wissenschaftsdisziplin auf bestimmte Probleme unterschiedlich schaut, aber das dann eben auch einen ganzheitlichen Blick gibt. Ja? Nicht so, wie ich nach meinem Studium gesagt habe, BWL ist richtig, ja, und die Soziologen ist irgendwie halt irgendwie so ein, keine Ahnung, Studium für irgendjemand. Ich arbeite heute in dem Studiengang Management Soziale Innovationen in der Studiengangsleitung mit zwei Soziologen zusammen, mit einer Philosophin, mit einem Kommunikationswissenschaftler und lerne voller Demut, dass die auch Recht haben. Ja, also dass deren Blickwinkel bereichernd ist. Ja, und ich empfinde die Arbeit als so bereichernd. Und meine Studierenden lernen auch, dass es einfach bereichernd ist, wenn jemand halt vielleicht einen anderen Blickwinkel hat. Das ist vielleicht auch mal meine andere Meinung. Ja, aber das ist natürlich das, was ich brauche, dass ich sage, ganzheitlich oder verantwortlich drauf zu schauen. Und ein wichtiger Punkt ist noch, auch bei Social Entrepreneurship, im Unterschied zu kommerziellen Unternehmen. Ein kommerzielles Unternehmen produziert irgendein Produkt, keine Ahnung, ich baue irgendein Auto oder einen Computer und fühle mich soweit verantwortlich, dass ich das Produkt baue und dann ab Rampe irgendwo verkaufe und dann, was damit passiert, interessiert mich nicht. Ob dann der Drucker oder der Computer am Schluss irgendwo in Afrika landet und da dann verbrannt wird oder wie auch immer, ist nicht mehr auf meiner Rechnung, auch nicht in der Buchhaltung. Und wir schauen halt, dass wir bei Social Entrepreneurship einfach so einen zirkulären oder einen ganzheitlichen Blick haben, ja, nach dem Motto, was kann ich tun, damit vielleicht der Drucker wieder zurückkommt und ich den wieder auseinanderbaue. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl der Verantwortlichkeit. Fühle ich mich nur so weit verantwortlich, bis ich das verkauft habe und dann kriege ich mein Geld und dann ist gut? Oder fühle ich mich verantwortlich für den gesamten Lebenszyklus des Produkts und fühle ich mich verantwortlich für das, was ich da in die Welt bringe? Das sind natürlich oft auch so akademische, weit vorausgedachte Dinge, ja, wo wir noch hart dran arbeiten müssen, das mehr in die Realität zu bringen. Aber wir arbeiten mit den jüngeren Leuten zusammen, nicht vielleicht mit den allerjüngsten, kommen wir nachher nochmal drauf. Und von daher ist es jeden Tag irgendwie so wie so ein paar Samenkörner, die wir da einpflanzen, ja, in der Hoffnung, dass da manches dann auch aufgeht.
Das Stichwort heißt interdisziplinär und viele übersehen, dass das Wort Schüler drinsteckt. Das heißt, in dem Moment, wo ich interdisziplinär mich verhalte, werde ich zum Schüler, genauso wie natürlich auch zum Lehrenden werde. Dass wir uns gegenseitig unterrichten. Es gibt Stellen im Evangelium, da stoßen sie manche daran, dass Jesus sich zum Lernenden macht. Zum Beispiel gibt es eine wunderbare Stelle, wo er seinen Jüngern sagt, jetzt gehen wir anderswo hin. Damit meinen wir nicht nur einen Ortswechsel, sondern wir gehen zu einem anderen Menschen mit derselben Botschaft, aber wir lernen neue Eindrücke kennen und eine neue Reaktionen auf das, was wir ihnen erzählen. Und da macht es sich selber zum Lernenden. Und ich habe überhaupt keine Schwierigkeit damit, von jungen Leuten zu lernen. Ich sage nur Stichwort MacBook, iPhone. Wenn ich dann nicht mehr weiter weiß, dann ist meine Notfallnummer nicht der Computer-Fritze, sondern mein Jugendleiter. Dann sage ich, bitte komm, ich gehe dabei mich schämen in die Ecke und richte mir das wieder ein. Und das ist gut so. Und weil das ist jetzt seine Welt. Und ich will auch da lernen, aber wo ich jetzt dann schon sage, ich muss nicht alles können, Hauptsache Aircons und so weiter. Aber wenn wir als Welt interdisziplinär agieren würden, zum Beispiel generationenübergreifend, was der Friede bedeutet und was Krieg alles kaputt macht, wir könnten im Handumdrehen diese Welt verändern. Und darum sind solche Kernmodelle im wirtschaftlichen, im sozialen Bereich so unersetzbar wichtig und müssen unbedingt gefördert werden.
Das bringt es ganz gut auf den Punkt, warum wir in Deutschland mehr davon brauchen. Und wenn wir mehr davon brauchen als Bildungsverband, interessieren uns natürlich, Herr Gera, wie können unsere Mitglieder davon jetzt profitieren? Wie bringen wir das Thema in die Schulen, in die Kitas? Können unsere Mitglieder da an die Uni zu Ihnen kommen, Kurse besuchen oder gibt es Bücher? Wie kann man sich das Wissen aneignen?
Also mittlerweile gibt es dafür relativ viel. Ja, es gibt Bücher, es gibt auch ein Buch beim Thema Social Entrepreneurship, dadurch, dass es eben ein aus verschiedenen Blickrichtungen oder Wissenschaftsdisziplinen betrachteter Begriff ist, gibt es natürlich auch verschiedene Interpretationen. Aber jetzt in diesem Buch, ja, Social Entrepreneurship, von mir geschrieben, letztes Jahr rausgekommen, ist einfach mal so ein Überblick drin. Woher kommt der Begriff? Wie hat er sich im Verlauf der Zeit entwickelt? Wie wird er aktuell gesehen? Wie sieht die Social Entrepreneurship Community in Deutschland aus? Was gibt es für beispielhafte Unternehmen? Was gibt es auch für Nachteile bei diesem Phänomen, bei diesem Konzept? Was gibt es für Rechtsformen? Was gibt es für Schulungsstätten? Welche Masterprogramme, welche Bachelorprogramme kann ich in Deutschland buchen? Welche Hochschulen gibt es? Also das ist einfach mal so ein Überblick, so ein Einstiegsbuch in einer sehr eingängigen, aber doch auch validen, also alles zitierten Inhalte. Aber da gibt es nämlich auch noch andere Literatur. Dann gibt es natürlich gerade, was jetzt so Schulen angeht oder eben jetzt für Lehrerinnen und Lehrer, es gibt die Almsee-Akademie. dazu eine kurze Geschichte. Initialzündung kam von der Susanna Klein, wo ich Grüße ausrichte. Die hat noch von einer anderen Organisation, Nifty, diese Idee mitgebracht. Da ging es aber mehr um Entrepreneurship und sie hat es dann geswitcht auf Social Entrepreneurship. Und Almsee heißt ein Akronym, das haben wir von einem Namensgeberfirma erarbeiten lassen. Also wir sage ich deswegen, weil die Susanna Klein den Hauptteil trägt, aber ich unterstütze halt diese GmbH. Und Almsee heißt Alltagskompetenz und Lebensökonomie stärken mit Social Entrepreneurship Education. Und ursprünglich war dann dieses Akronym Almsee mit zwei E. Aber irgendjemand bei der IHK hat gesagt, das darf nicht Almsee heißen. Und dann hat er das letzte E weggestrichen. Deswegen heißt es jetzt nur Almsee. Also Anekdote am Rande. Aber diese Organisation kümmert sich darum, mit der Vision Social Entrepreneurship Inhalte in Schulen reinzubringen. Egal in welche Schultypen. Und idealerweise, deswegen auch dieser sperrige Titel, Alltagskompetenz, angepasst an den Lehrplan an bayerischen Schulen. Also dass es wirklich für verschiedene Fächer adaptierbar ist, um das eben nicht nur projekthaft, sondern wirklich auch ja, an die DNA anzuknüpfen, an die einzelnen Lehrinhalte. Mit dem Ziel, dass Schülerinnen und Schüler dieses Mindset von Social Entrepreneurship lernen. Also geht es nicht darum, dass die gleich was gründen. Ja, das Gründen ist ein Nebenprodukt, das darf sein, ist okay. Sondern aber dieses Mindset nach dem Motto, ich kann was tun, ich habe eine Idee, ich suche mir jemanden, der mir hilft. Also dieser Teamgedanke spielt eine große Rolle. Und das einfach dann in den Schulalltag einzubringen. Die Österreicher sind in vielen Bereichen schon weiter. Die haben Entrepreneurship und Social Entrepreneurship Kurse in allen Schultypen schon viel stärker implementiert, haben damit auch sehr gute Erfahrungen. Und bei der Almsee gibt es jetzt verschiedene Pilotschulen, die das schon machen. Geht es einfach darum, das mehr in die Schulen reinzubringen und dadurch auch im Klassenverbund dieses Mindset wirken zu lassen als Team, ja, und auch als Schulentwicklung und damit diese Lösungsorientierung, Zielorientierung, kreativ, innovativ und mit unternehmerischer Energie, aber auch mit Unternehmertum heißt ja auch manchmal so ein bisschen ins Risiko gehen. Ja, ich kann nicht alles hundertprozentig planen. Und damit bedeutet Scheitern nicht gleich Fehler, sondern Lerngelegenheit. Und das ist ja auch nochmal ganz wichtig, ja, weil unser Schulsystem ist stark auf Fehlerorientierung und dann kommt der rote Stift. Das ist jetzt bei der Rechtschreibung vielleicht okay. Aber wenn es darum geht, Erfahrungen zu machen, dann brauche ich einfach Experimentierräume, um zu spüren oder zu merken, so funktioniert es, dann mache ich halt was anderes, ja, so funktioniert es nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz was Wichtiges, ja, dass man aus dieser Opfer- oder Jammerhaltung rauskommt, nach dem Motto, oh, es geht nicht beim ersten Mal, jetzt, dann muss ich es halt anders machen. Und das ist einfach auch eine wichtige Erfahrung für Social Entrepreneurship.
Ich glaube, ein wichtiger Raum, Rainer, ist der sichere Raum Kirche, aber auch die Gesellschaft. Und der sichere Raum Schule und dann all die Hörerinnen und Hörer da draußen, wir haben das natürlich schon als KIG für unsere Mitglieder gemacht und laden auch alle herzlich ein, wenn sie Interesse daran haben, als Schüler, als Lehrer oder auch als Erzieher da teilzunehmen, gerne uns schreiben, kigbayern.de. Wir haben das Almsee drauf, weil wir im Wertebündnis sehr, sehr eng mit euch zusammen laufen und das Thema natürlich auch anschieben wollen, weil ich glaube, unsere Gesellschaft steht heute vor vielen Herausforderungen, die wir mit den tollen Ideen der jungen Menschen da sehr, sehr gut beflügeln können und angehen können und da was Tolles machen.
Ich versuche es immer, das ist meine Aufgabe ja jeden Sonntag, das so runterzubrechen, dass der einfachste Denker das nur mitnehmen kann. Was ich versuche immer den Leuten zu erklären, eine Gesellschaft hat nur Zukunft, wenn es nicht ständig um Sieger und Verlierer geht, sondern wenn alle Gewinner sein können. Wir bei Olympia, der olympische Gedanke, das Dabeisein, das Miteinander ringen um einen Siegespreis, den ruhig dann ein anderer haben kann, aber ich habe mitgerungen. Ich habe mir mit Gedanken gemacht, ich habe mich selber angestrengt darum. Jetzt sind ja wieder von der Erzdiözese drei Schulen ausgezeichnet worden, die solche Projekte umgesetzt haben, soziale Projekte. Und das ist halt auch deswegen schon ein Gewinn, weil diese Kinder, diese Jugendlichen, über ihr Glaszimmer hinausgedacht haben. Und da beneide ich sie drum, weil ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es wirklich nur um Zeugnisse ging. Es ging darum, Klassenziel zu bestehen, möglichst gut zu bestehen, gutes Zeugnis haben zu bringen, am besten wie der Nachbarbuhr. Und das habe ich irgendwann nicht mehr verstanden. Nicht, weil ich nicht gut sein wollte, natürlich wollte ich es, nur ich habe mir gedacht, das Leben war mehr. Und dass man dort schon im Schulbereich beginnt und er sagt, nein, ihr seid mehr als eure Noten. Gerade jetzt, wenn Schule ja wieder anfängt, gell? Nicht wie beim 100-Meter-Lauf, hoffentlich habe ich einen guten Start und so weiter, sondern hoffentlich geht es so, dass wir miteinander die Energien verteilen, dass ich auch von dir profitieren darf, wo ich vor mir merke, da habe ich eine Schwachstelle, die muss gar nicht entscheidend sein, die muss gar nicht vernichtend sein, weil du mich da auffängst und da mitnimmst. Und nur so funktioniert doch eine Gesellschaft. Und wenn es nur ein paar wenige Sieger gibt, ein Haufen Verlierer, dann hat niemand gewonnen, weil die Sieger irgendwann einmal unter sich allein sind, einsam sind und die Verlierer sowieso weg vom Fenster. Also es geht nur gemeinsam.
Ich sehe es immer so, dass es gar keine Verlierer gibt. Es gibt nur Menschen, die lernen und die anderen gewinnen und lernen wahrscheinlich genauso was. Es ist die Mindset-Geschichte und ich war bei dem damals dabei beim Workshop. Das ist viel Mindset, viel Arbeit mit deinem Kopf. Ja, bau dir dein eigenes Glück und helf der Gesellschaft. Glück heißt ja auch dienen, ja, Bibelzitat. Aber jetzt an Sie, Herr Gera, noch eine Frage, die mich bewegt hat. Welche gesellschaftlichen Probleme, und da haben wir ja gerade viele, können durch das Social Entrepreneurship, das Sie hier hochpreisen, gelöst werden?
Ich würde jetzt frech sagen, ja, vermutlich alle. Ja, aber die Frage ist immer, ist es gleich lösen oder ist es erstmal ein Angehen oder Lindern oder ein Bewusstmachen? Oder zumindest in einem Bereich bewusst machen. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele, wo Menschen, junge Menschen, aber auch, also es gibt auch ganz viele Social-Entrepreneure, die, was weiß ich, in der Mitte ihres Lebens irgendwie nochmal einen Switch machen und nochmal irgendein Projekt angehen. Ich weiß von Studierenden, die haben so mit Lastenfahrrädern eine Organisation gegründet, ja, wo es jetzt gar nicht darum geht, Lastenfahrräder im Sinne der Mobilitätswende zu verkaufen, sondern einfach nur Menschen das Fahren mit Lastenfahrrädern nahezubringen, um sie dadurch zu bewegen. Polarstern habe ich schon angesprochen, wenn es um das Thema Energiebewusstsein, Energiewende geht. Recap mit dem ganzen Müllthema. Es gibt viele Startups in dem Bereich, die sich um verschiedenste Formen der Bildung kümmern. Ja, entweder eine Bildungsplattform aufbauen, wo Jugendliche und Kinder in ihrem eigenen Rhythmus lernen können. Es gibt Organisationen, die kümmern sich, wie gesagt, um Azubis, die jetzt Schwierigkeiten haben im Lernen und unterstützen die. Es gibt Organisationen, die versuchen, die Welt inklusiver zu machen, weil sie sich um digitale Barrierefreiheit kümmern oder weil sie sagen, tausche Wohnen gegen Bildung, nach dem Motto, da kümmert sich jemand und macht so eine Art Nachhilfe, kriegt aber gleichzeitig dann irgendwo, kann er irgendwo mitwohnen oder eben inklusives Wohnen. Und ich glaube, ich könnte es noch irgendwie stundenlang weitererzählen an verschiedensten Beispielen, wo irgendwo Organisationen sind, die im Gesundheitsbereich, im Nachhaltigkeitsbereich, im Müllbereich, im Bildungsbereich, Langzeitarbeitslose, Wohnungslose, was weiß ich, also irgendwo einen Versuch starten oder Nachbarschaftshilfe oder ein Beispiel, das ich mir gerne erzähle, gibt es seit 2014, macht es auch nochmal deutlich. Ein Arzt hat 2014 Discovering Hands gegründet. Und hat also Folgendes gemacht: Menschen, die blind sind, sind normalerweise mit einem Defizit ausgestattet, weil sie nicht sehen können, so wie wir. Hat jetzt umgedreht und hat erkannt, dass Menschen, die nicht sehen können, in dem Fall Frauen, eine Ressource haben, weil sie haben einen ganz feinen Tastsinn. Und wenn diese Frauen gut ausgebildet werden, dann können sie Weichteilekrebs besser erkennen als jede Maschine. Und dann werden diese Frauen ausgebildet, systematisch, eben zu medizinisch-technischen Assistentinnen. Dann gibt es so ein hybrides Konzept, weil es dann eben für Brustkrebs oder für andere Krebsarten so Taststreifen gibt, damit diese Frauen genau wissen, wo sie tasten müssen, werden dann angestellt bei Arztpraxen und damit gibt es eben ganz viele Gewinner. Die Frauen gewinnen, weil sie eben nicht mehr hilfsbedürftig auf Sozialsystem angewiesen sind, sondern weil sie einen sozialversicherungspflichtigen Job haben, wo sie ihr eigenes Geld verdienen. Die Patientinnen und Patienten gewinnen, weil es anders ist, abgetastet zu werden als bei einer Maschine. Und gleichzeitig signifikant Weichteilekrebs früher erkannt werden kann als durch eine Maschine. Das heißt, auch das Gesundheitssystem wird entlastet, weil wenn ich diese Krebsarten früher erkenne, sind die Heilungschancen größer oder auch nicht so die therapeutischen Maßnahmen nicht so langwierig. Und das ist so nur ein Beispiel, ja, aber das immer wieder ein wunderschönes Beispiel ist, wo ich sage, ja, müsste man eigentlich, je mehr man in solche Richtungen denkt, ja, umso mehr kommt man dann auch auf solche Lösungen. Und insofern, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und wir brauchen noch viel mehr. Und insofern, um nochmal die Frage abzuschließen, ich glaube, es gibt kein gesellschaftliches Problem, das man nicht auch mal anders andenken könnte, als wir es vielleicht bisher angedacht haben. Das heißt nicht, dass das immer dann der Stein des Weisen ist. Ja, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das ökonomische Herangehen im Sinne eines gesellschaftlichen Unternehmers der Schlüssel ist. Aber es ist ein Schlüssel oder eine zusätzliche Variante als jetzt aus einer reinen Wohlfahrt herauszudenken oder immer zu sagen, das muss der Staat machen. Ja? Also ich möchte auch hier jetzt nicht staatliche Einrichtungen aus ihrer Verpflichtung oder aus dem gesetzlichen Auftrag entlassen. Aber es ist einfach ein wichtiger Baustein, der viele Lücken füllen kann oder anders abdecken kann oder einfach anders damit umgeht, weil einfach die Perspektive eine andere ist. So wie ich schon gesagt habe, innovativ, kreativ, ins Risiko gehend, was ausprobierend und sich dem Ökonomischen öffnend. Ja? Und nicht nur sagt, ich brauche Spenden, sondern vielleicht kann ich auch jemanden finden, der dafür bezahlt.
Wir haben ja jetzt in der nahen Zukunft zwei wirklich schwierige Eisen im Feuer liegen, was die politische und die gesellschaftliche Diskussion betrifft. Es ist wieder die neue Auflage der Diskussion mit der Organspende, was mir persönlich ganz wichtig ist, weil ich immer wieder mit Menschen zu tun habe, die seit ewigen Zeiten auf Organ warten. Ich meine, wir stehen jetzt da und wir wissen vor 2 Jahren, diese Lösung ist gescheitert, dass man auf Goodwill setzt und sagt, das muss die Leute überzeugen, dass jeder mitmacht. Die Alternative ist diese Widerspruchslösung, die ich ja ganz persönlich 100% vertrete. Da kommt mir einfach jetzt so der Gedanke, was könnten junge Menschen, es ist ja jeder von uns ein potenzieller Empfänger, nicht nur Spender, wir sind Empfänger dieser Organe. Wie könnte so auf diesem Weg des Entrepreneurs, also griffiger kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen und notwendiger, was könnten da für Modelle entwickelt werden, dass man das mehr in die Gesellschaft hineinbringt, dass da jeder eben Spender und Empfänger zugleich ist, also müssen wir da etwas erfinden. Und das Zweite ist halt auch zum Thema Leben, nämlich Revision des Paragraphen 218a. Kirche hat es ja ganz klar bezogen, bin ja froh darüber, aber dass wir da auch ein neues Bewusstsein schaffen. Mir das Beispiel mit den blinden Damen so beeindruckt, die Fähigkeiten haben, die eine Maschine nicht hat. Was kann ich entdecken, wenn ein Mensch zum Beispiel, wenn eine Frau ungewollt schwanger wird, dass man der nicht sagt, du hast jetzt ein Riesenproblem, sondern dass man das umdreht, das war so mein Traum, dass man sagt, du hast jetzt eine Riesenchance und wir als Gesellschaft helfen dir jetzt, mit dieser Chance etwas daraus zu machen. Da bräuchte es wieder so Entrepreneure, die hergehen und sagen, wir haben Ideen.
Also auf die zwei habe ich jetzt konkret keine Antwort, ja, aber ich nehme das gerne mit, ja, für meine Studierenden. Aber ich habe ein schönes Beispiel, das in diese Richtung geht. Wir haben jetzt aktuell gerade diese Woche ein Lehrformat laufen, das nennt sich Social X Factor. Da, wo ich vorher erzählt habe, 8 Fakultäten, 110, 120 Studierende aus diesen 8 Fakultäten, eine Blockwoche intensiv. Und da geht es immer darum, dass sie unter einem Motto innerhalb von einer Woche gesellschaftlich relevante Businessmodelle kreieren sollen, erfinden sollen, ausprobieren sollen, also bis hin zu einem Prototypen. Und das Motto in diesem Jahr ist das Thema Demokratie. Abstraktes Thema, ja, wo manche Studierenden dann sagen, boah, ist jetzt aber schwierig und so. Sage ich, ja, aber niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Ja, und das ist auch die Challenge, die Herausforderung. Vor 2 Jahren haben wir das Thema Angst gehabt. Und jetzt zum Beispiel, also Mittwochabend sind dann die Präsentationen. Ihr könnt es gerne vorbeischauen, weil ich da mehr fasziniert bin, was dann für solche abstrakten Themen auch an Ideen kommen. Was kann man machen? Also ein Team, die wollen zum Beispiel so einen Würfel machen, den man in Kitas den Kindern gibt und dann schauen die an und dann diskutieren die unter Anleitung der Erzieherin oder des Erziehers, was da auf dem Würfel draufsteht und inwiefern das in irgendeiner Form für Beteiligung, Partizipation, also in Kindersprache. Oder ein anderes, die suchen, wie findet man Ehrenamtliche oder kann mehr Menschen ins ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement bringen, was ja eine wichtige Voraussetzung ist für Demokratie. Also von daher bin ich überzeugt und nehme das mit fürs nächste Jahr oder vielleicht haben wir zwischendurch noch Formate, weil diese Fragestellungen auch wichtig sind und ich bin überzeugt, dass es da tolle Ideen gibt. Und dann ist es halt wie so ein Filter, ja, nicht jede Idee sticht, manche Ideen stechen, manche Ideen gehen weiter und da brauchen wir dann halt auch immer wieder Formate und die gibt es auch Gott sei Dank mittlerweile, dass Studierende sagen, ich probiere das aus oder mache das weiter und bringe diese Initiative ins Leben.
Mir kommt dieser Punkt mit Paragraph 118 deswegen so wichtig vor, weil dieser berühmte Satz, mein Bauch gehört mir, ist genau das Gegenteil von dem, was Social Entrepreneur macht. Der gehört eben nicht nur mir. Dem Moment, wo ein anderes Leben da drin wächst, gehört er uns beiden. Zack, ist schon eine Beziehung da. Darum würde ich mir das so wünschen, dass man hier Lösungen findet, dass diese, und das ist ja ein Totschlagargument, mein Bauch gehört mir und damit weg und fertig, dass man da Aufklärung betreibt. Merkt ihr nicht, wie ihr genau in die falsche Richtung geht. Gell? Und dazu braucht man eigentlich euch und da braucht man vor allem die jungen Leute und ihre kreativen Ideen.
Wir haben noch eine abschließende Frage bei uns, immer mehr davon, Hashtag mehr davon. Wir wollen mit was Positivem nach außen gehen. Zum Schluss was Positives mitnehmen. Was wünschen Sie sich, wo Sie sagen, da ist ein Projekt, wo Sie von Studenten gesehen haben, selber gesehen haben, wo Sie sagen, da bräuchten wir mehr davon in dieser Welt?
Also wie schon erwähnte, Susanna Klein und ich haben für Lehrerinnen und Lehrer einfach mal so einen Kurs gegeben über Social Entrepreneurship. Und das waren jetzt Lehrerinnen und Lehrer von unterschiedlichen Fachrichtungen, Deutsch, Englisch, Mathe, weiß nicht mehr genau. Ich glaube von der Mittelschule und Realschule. Und am Anfang waren da schon so Ressentiments, ja, so Unternehmertum, Wirtschaft und wie auch immer. Und am Ende von diesem Kurs waren die so begeistert. Einer hat dann sogar gesagt, ja, er hat selber so eine Geschäftsidee, wird irgendwas machen. Also da ist so viel Elan rübergekommen und wir konnten die so impfen, so also positiv, dass es eben jetzt nicht darum geht, rein ökonomisch eben an die Börse zu gehen und irgendwo was zu gründen, sondern einfach den Schülerinnen und Schülern Erlebnisräume, Erfahrungsräume aufzumachen mit der gesellschaftlichen Zielorientierung, aber auch mit allem Wagnis und Ausprobieren und dabei so viel Freude und Spaß und Lust empfunden haben, Experimentierfreude, das fand ich begeistert und davon wünsche ich mir mehr.
Das ist ein mega Schlusswort, das freut mich jetzt wahnsinnig, weil wir brauchen die jungen Menschen mit genau den Ideen und die lernt man bei ihnen an der Uni, Design Thinking, andere Denkansätze, andere Muster, neue Wege, die wir brauchen und das macht Mut. Das macht sehr viel Mut und Freude, dass es die gibt, dass sie das so toll machen. Ich sage, vergelt's Gott fürs Mitnehmen, fürs Teilhaben, aber auch fürs mal andere Denkansätze zulassen mit uns gemeinsam. Und auch an Sie, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und aufs nächste Mal.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.